Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank für Lobpreis, für die Einführung. Passt alles wunderbar. Wir haben es nicht abgesprochen, aber unser Heiliger Geist führt Regie. Und dann dürfen wir die Hoffnung haben, dass das alles so gut weiterläuft, wie es begonnen hat. Und ja, wir haben uns hier versammelt in diesem herrlichen Sonnenschein, an diesem wunderschönen Frühlingstag. Wir haben nicht vergessen, die leiden, denen es ganz, ganz schlecht geht im Moment, und wir werden sie weitertragen im Gebet. Und es ist eine besondere Verbindung, die wir auch als Christen haben Richtung Ukraine. Wir haben Verbindung mit allen Menschen. Aber es lebten ungefähr 550.000 Deutsche dort, zum Teil von Stalin dahin verschickt, verschleppt, zum Teil eben ausgewandert. Das waren Mennoniten, Brüdergemeinden, Täufergemeinden, die dorthin gezogen sind vor 200 Jahren. Und neulich fragte mich jemand, was haben wir eigentlich mit der Ukraine zu tun? Und Gott sei Dank fiel mir das ein. Und ich sagte, wir haben eine Menge mit denen zu tun. Nicht nur, weil es leidende Menschen sind, sondern weil es auch Christen sind, unsere Geschwister sind. Und sollten wir nicht vergessen. Wir vergessen es nicht, ich weiß es. Ja, das Thema, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Der Textabschnitt für die heutige Predigt steht im Buch Prediger, Ellen hat es schon gesagt, Kohelet von Salomo, aus dem dritten Kapitel, die Verse 9 bis 15. Bevor wir aber in den Text einsteigen, erinnern wir uns kurz, das ist wirklich nur blitzlichtartig, an den König Salomo, an seine guten Werke und auch sein Scheitern. Salomon erbat sich Weisheit vom Herrn, er erhielt sie reichlich, er war weiser als alle Menschen der Welt. Salomon schrieb viele Gedichte, sagt die Bibel, die Sprüche, das Buch Prediger und mehr. Salomon erbaute den Tempel mit kostbarsten und erlesensten Materialien. Und Salomon sprach bei der Einweihung ein Gebet voller Glauben und Hingabe an den einzigen Gott. Dort drin heißt es in dem Gebet: Und euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht. Und Gott ermahnt Salomo, indem er sagt: Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausrotten aus dem Lande. Salomon wird Gott abtrünnig. Kapitel 11. Er liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao, und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische, aus solchen Völkern, von denen Gott den Israeliten gesagt hatte: Geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. So kam es ja dann auch. Salomon verfällt dem Zorn Gottes, weil er ihm ungehorsam war. Nach der 40-jährigen Herrschaft Salomos zerfällt das Reich in zwei Teile, Juda und Israel, ihr kennt das. Salomon, ein leider sehr zwiespältiger Charakter, so wie es uns dann auch geht. Paulus fragt: Ihr lief doch so gut, was hat euch bezaubert? Was hat euch abgebracht? Das ist eine Frage, die wir uns, denke ich, jeden Tag stellen dürfen, weil das Leben nicht so einfach ist, wie sich das manche vorstellen. Zum Titel des Buches Prediger: Es bedeutet derjenige Kohelet, der sich an das Volk wendet. Und Salomon schreibt dieses Buch auf, als er schon ein älterer Herr ist. Wir lesen: Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt in all seiner Mühe, so ist auch das eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Soweit unsere Textstelle. Amen. Ja, er spricht hier an, Thema Arbeit und Mühsal und Plage. Wir wissen, die Arbeit ist ein Auftrag Gottes an uns Menschen. Er verweist Adam und Eva aus dem Paradies und sagt, du wirst mit der Schweiß deiner Stirne dein Brot erarbeiten müssen, weil dein Acker ist verflucht mit Disteln und sonst was. Und dieser Vers, der fällt mir öfters mal ein, wenn ich auf der Arbeit Schwierigkeiten habe, wenn es stressig wird, wenn eins zum anderen kommt, dann denke ich, naja, du schwitzt nicht mit dem Schweiß deiner Stirn, aber unangenehm ist es schon, aber so hat es Gott geordnet. Und das erinnert uns daran, dass wir mit Gottes Hilfe seinem Weg folgen und seinen Willen erkennen, auch wie wir es gerade eben, Ellen hat das sehr schön gerade eben zusammengefasst, wie er es uns offenbart. Die Menschenkinder plagen sich letztendlich vergeblich, denn die Lebenshaltungskosten zehren allen Gewinn auf. So, das ist ein wenig die Haltung von Salomon, die er durchblicken lässt. Man hat ja kaum was davon. Nun, er als König wird schon was davon gehabt haben. Er war materiell sehr, sehr reich gesegnet. Aber er hat eben auf die Leute geschaut, die Arbeit gemacht haben, die auch ihm seinen Reichtum erarbeitet haben. Aber gleich nach diesem etwas resignierenden Ton im Vers 11, in die Verse von Mühsal und Plage wechselt Salomo in eine ganz überraschende Erkenntnis. Er sagt, Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Und diese tiefe Einsicht Salomos bestätigt ja das Handeln und Wirken Gottes in der Schöpfung. 1. Mose 1, 31. Und Gott sah, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Als zweiten entscheidenden Punkt erkennt Salomon noch dieses. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Vorstellungskraft von Ewigkeit unterscheidet den Menschen, es gibt viele Dinge, aber das besonders vom Tier. Nur wir haben ansatzweise die Möglichkeit, uns Ewigkeit vorzustellen. Es heißt, ein weltlicher Philosoph hat gesagt, der Mensch hat Welt, das Tier hat Umwelt. Ist gebunden an die Seinsgeworfenheit, ist gebunden an das Wesen so, wie es ist. Und wir können darüber hinaus denken, können darüber hinaus meditieren, können darüber hinaus Offenbarung empfangen. Und auch der Mensch ist ursprünglich mit dem Bewusstsein eines Lebens nach dem Tode ausgestattet. Aber im Laufe der Zeit verblasste unter den Menschen die Gewissheit einer Ewigkeit. Die Ausweisung von Adam und Eva aus dem Paradies unterwirft die Menschen endgültig der Zeit und der Begrenzung des irdischen Lebens durch den Tod, der irgendwann, aber doch gewiss, eintritt. In vielen Völkern existieren ausgeprägte Ahnenkulte. Ihr habt vielleicht mal gesehen, es gibt in Indonesien so einen sehr speziellen Brauch. Dort bestatten sie Angehörigen ihre Verstorbenen, eingewickelt in so mumienartige Gewänder, wie man das auch aus Südamerika kennt, von den verschiedenen Indianervölkern dort, und verbergen sie in Felsspalten. Und ab und zu holen sie dann die Ahnen hervor und dann gibt es ein Essen, dann gibt es ein Fest, dann gibt es Musik und dann halten sie Zwiesprache mit diesen Ahnen. Und wir kennen viele, viele andere Beispiele, dass Völker also bei Beerdigungen Grabbeigaben mitgeben oder Pharao, dass sie ihre Toten ausstatten mit all dem, was sie auf die Reise ins Jenseits und im Jenseits brauchen. Die alten Germanen, die haben an Valhalla geglaubt und die nordamerikanischen Indianer, sagt man, haben in die ewigen Jagdgründe, das ist wahrscheinlich eine falsche Übersetzung, aber sie haben an so ein paradiesisches Tal gedacht, was gefüllt ist mit Vieh und mit Wild und mit grünem Gras, wo es keine Sorgen, keine Schmerzen und keinen Hunger mehr gibt. Diese Ahnung, diese schattenhafte Ahnung von einem Leben nach dem Tod, von der Ewigkeit, ist weit verbreitet. Wie sieht es aber heute in Deutschland aus mit Jenseitsvorstellungen und der Ewigkeit? Und ich habe euch letztes Mal eine Umfrage mitgebracht. Ich bin immer fasziniert von Umfragen, weil die eine Momentaufnahme dessen bilden, was in unserem Land oder in der Welt los ist. Eine repräsentative Umfrage, die ist erschienen jetzt in Chrismon in der Zeitschrift EKD, so eine Beilage, ergab folgende Vorstellungen. 36% sagen, der Mensch lebt nur in den Erinnerungen anderer weiter. 20% sagen, der Körper stirbt, die Seele entweicht und lebt in einer Art himmlischem Zustand weiter. 14% sagen, der Mensch ist tot und irgendwann weiß niemand mehr, wer er wirklich war. 11% sagen, Körper und Seele gehen in den Kreislauf der Natur ein und leben in ihr weiter. 9% sagen, der Mensch stirbt und wird zum Gottesgericht von den Toten wieder zu neuem Leben auferweckt. 9%. 4 glauben gar nichts davon. Und 2 sagen, der Tod ist ein Schlaf, aus dem der Mensch am jüngsten Tag erwacht. Wenn man aus einer anderen Umfrage, die jetzt nach Konfessionen gefragt hat, nach dem Leben, nach dem Tod, ergibt sich folgendes Bild. Bei den Katholiken glauben 39% daran, die landeskirchlichen Protestanten glauben zu 36% daran und Freikirchler, ich bin ja fast geneigt, jetzt ein Quiz zu machen mit euch. Was glaubt ihr denn? Wollt ihr mir mal eine Zahl zurufen, wie viel Prozent der Freikirchler an das Leben nach dem Tod denken? Wer traut sich mal? Entschuldigung? 70! 95! Also wenn ich bei einer Versteigerung wäre, dann würde ich sagen, ihr habt völlig übersteigert. Wir müssen mal nach unten Richtung steigen. Es sind 53%. 53%. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben eine Menge zu tun, auch unter uns. Und ich glaube, das ist auch wieder mal ein gutes Zeichen, dass wir nicht von oben herab auf andere schauen, bloß weil wir regelmäßig zur Kirche kommen und regelmäßig Bibelstunde haben und regelmäßig Hauskreise haben. Wir haben viel Arbeit. Aber diese sehr schwammigen und ungenauen Vorstellungen der Menschen lassen erkennen, dass von dem Geschenk Gottes, der Verheißung der Ewigkeit, kaum ein biblisches Bild in der Vorstellungswelt der Menschen in Deutschland besteht. Diese haarsträubende Unkenntnis, diese Vermischung von unterschiedlichen Glaubenswelten ist eine eindrucksvolle Bestätigung der zweiten Hälfte unseres Verses. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Und das ist gerade das auch, was Ellen in der Einführung hatte. Wir werden dann hoffentlich alles verstehen und alles erkennen, wenn wir Jesus sehen. So ist es uns verheißen. Die Unmöglichkeit, das Wirken Gottes zu begreifen, verwundert uns Menschen nicht. Wir Menschen sind in allen Lebensbereichen und mit unseren Lebenserfahrungen an das Zeitliche gewöhnt und an unsere 5 Sinne gebunden. Wir erleben das Werden und Vergehen in der belebten Natur, Geburt und Tod. Dazwischen liegt eine begrenzte Lebensspanne. Wir sind uns dessen bewusst. Alles auf der Erde hat einen Anfang und ein Ende. Einer der vielen Namen Gottes ist El Olam, heißt der Ewige unter anderem. Das Ewige übersteigt unsere Vorstellungskraft. Als menschliche und fleischliche Wesen fehlt uns jede Erfahrung mit Ewigkeit. Können es uns nicht vorstellen. Wenn wir sagen, so umgangssprachlich sagen wir es ja oft, ich habe dich eine Ewigkeit nicht gesehen. Oder, es dauert ja ewig, bis du fertig wirst. Maßlose Übertreibung, nicht wahr? Und wir versuchen da etwas Unbegreifliches reinzubringen in unsere Sphäre und wir merken einfach, es funktioniert nicht. Auch in den vielen Kulturen bekannte Geschichte, da gibt es eine Geschichte, das ist ein Wandermotiv, das gibt es in Indien, in verschiedenen Ländern, auch bei den Gebrüdern Grimm gibt es das, die Geschichte des Hirtenknäbleins. Ein König fragt den Hirtenknaben, natürlich ein Waisenkind zu der Zeit, wenn du nur 3 Fragen beantwortest, 3 Rätsel löst, dann werde ich dich adoptieren. Du wirst ein gutes Leben haben, musst nicht mehr mit den Schafen draußen rumlaufen, sondern du kommst an meinen Hof. Und eine dieser Fragen ist, abzukürzen, sagt, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Schon die Frage ist, zeugt, dass es sehr menschlich ist. Der Junge antwortet mit der Erzählung von einem Vögelchen, das kommt alle 100 Jahre, mal ist es ein Berg, mal ist es ein Diamant und wetzt sein Schnäbelein und an diesem Berg. Und wenn dieser ganze Berg, wenn dieser ganze Diamant abgewetzt ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Das ist nett gemeint, aber es hilft uns nicht wirklich weiter. Gott ist anders. Sein Name ist El Olam, der Ewige, der keinen Anfang und kein Ende hat. Jesus Christus hat keinen Anfang und kein Ende. Sein Wirken auf der Erde hatte einen Anfang und ein Ende. Er kam aus der Ewigkeit ins Zeitliche und ging wieder in die Ewigkeit zurück. Dem Ewigen liegt alles gleichzeitig vor Augen. Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Er ist ja völlig herausgehoben. Es gibt für Gott keine Zeit. Für den Ewigen gibt es keine Zeit. Nur für uns Menschen gibt es Zeit. Alles liegt offen und gleichzeitig vor ihm. Das belegt zum Beispiel auch die Einsicht, die Petrus hat im 2. Petrus 3,8, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Prediger 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon nehmen, wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Ewigkeitsperspektive. Was bedeutet das eigentlich für uns? Die Leiden dieser Welt, wir haben gebetet für Leiden in dieser Welt heute, wir haben sie selber, vielleicht in der eigenen Familie, Bekanntenkreis. Die Leiden dieser Welt sind zeitlich. Wir wollen Leiden nicht kleinreden, überhaupt nicht. Aber wir finden und geben Trost aus der Offenbarung zum Beispiel. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Das ist eine Textstelle, die vielen, vielen Menschen schon eine wirkliche Offenbarung gewesen ist. Auch Leute, die Gott gar nicht kannten, die gerade in Zeiten der Krankheit, der Niedergeschlagenheit diesen Trost empfangen haben. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, viele Jahre her, ich war erst 5, 6, 7 Jahre Christ. Eines Tages klingelt mein Telefon, ruft eine Bekannte an und sagt, hallo, wie geht's dir? Und ich merkte, die Stimme war sehr belegt und bedrückt. Und ich sage, hör mal, was ist los? Was gibt's denn? War überrascht, weil so häufig haben wir nicht telefoniert. Sagt sie, mein Freund hat sich umgebracht. Drogensüchtiger, hat sich im Heizungskeller des Hauses aufgehängt. Und er hat gefragt, Burkhard, kannst du kommen? Und dann bin ich natürlich hingefahren und wir haben uns dann unterhalten und ich konnte ihr auch aus dem Wort Gottes etwas Trost geben. Und sie sagte mir dann, das ist wohltuend, das zu hören, weil ihre Lehrerin hatte gesagt, Kopf hoch, das wird wieder, die Zeit heilt alle Wunden. Also ganz ehrlich, mit so einem billigen Trost, da können wir keinem helfen. Wir können nur mit dem Wort Gottes helfen. Wir können uns auch selber dabei helfen. Führen wir uns vor Augen, wir sind bereits jetzt in sein Reich versetzt. Er, Christus, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Kolosser 1,13. Ja, die Christenheit wäre einen gewaltigen Schritt weiter, wenn wir das glauben und leben könnten. Martin Luther, der wusste etwas davon. Er sagte, wenn ich arm bin, bin ich reich. Wenn ich krank bin, bin ich gesund. Und ich habe diese Stelle damals mehrfach bei ihm gelesen und habe gesagt, was will er mir damit sagen? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, soll das in der Ewigkeit sein? Aber wenn wir uns den Kolosservers vor Augen führen, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, dann haben wir die Verheißung. Wir haben heute Morgen auch schon von Ellen von den Verheißungen gehört. Verheißungen, die wir unbedingt festhalten müssen. Unbedingt. Wir sagen, wir sind versetzt. Wir sind hier auf dieser Welt. Aber wir sind eigentlich schon an himmlischen Orten. Das ist schwer zu verstehen. Das ist schwer weiterzugeben. Manche Leute, die werden einen für leicht, naja, schwierig halten. Aber das darf uns nicht daran beirren, dass es das Wort Gottes ist, was uns das sagt. Und wenn er uns das sagt, dann dürfen wir das in Dankbarkeit und in Demut aufnehmen und annehmen. Damit drückt also Luther aus und Jesus Christus, das Wort Gottes, nicht mein augenblicklicher Zustand ist entscheidend. Entscheidend ist, was wir in Ewigkeit sein werden. Und genau das will uns auch Christus Jesus sagen. Er sagt uns, wie oft ruft er uns zu, habt keine Angst, sorgt euch um nichts. Da guckt einen die Welt an und sagt, wie, habt keine Angst, siehst du denn nicht dieses und jenes? Aber wir sehen ja darüber hinaus, wir sehen mit geistlichen Augen und sollten das tun. Aber sehr oft, das geht mir doch genauso, bleiben wir im Fleisch und dann sind die Stürme um uns herum und denken, meine Güte, was mache ich jetzt, was passiert jetzt, was ist dies und jenes? Stoßgebet. Und dann merken wir, das Stoßgebet reißt uns raus und verschafft uns die Ruhe, die wir brauchen. Sorgt euch um nichts. Danksagung. Wir wissen es, wir glauben es und trotzdem machen wir uns immer wieder zu viele, zu unnötige und überflüssige Sorgen. Psalm 55, 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wir haben Hoffnung. Unsere Hoffnung ist sehr gut begründet. Unsere Hoffnung ist fest in Jesus Christus verankert. Sie beruht nicht auf irgendeiner menschlichen Lehre. Sie beruht nicht auf der Mitgliedschaft in einer Denomination oder einer Gemeinde oder was auch immer. Unsere Hoffnung, das ist alles wichtig, unsere Hoffnung liegt allein in der Person Jesus Christus. Allein in seiner Person und in seinem Stellvertretertod für dich und für mich. Und dafür hat er uns Gemeinde gegeben. Wir haben Heilsgewissheit im Hier und Jetzt. Keine Religion, kein Glaubenssystem garantiert ihren Anhängern Glaubensgewissheit, Heilsgewissheit. Moslems müssen in aller Welt, jetzt hat gerade der Ramadan angefangen, die beten 5-mal am Tag, die gläubigen Moslems. Es gibt genauso Kultur-Moslems, wie es Kultur-Christen gibt. Aber die, die beten, müssen 5-mal am Tag auch für Mohammed beten. Für den Propheten, weil wir nicht wissen, ob er errettet ist. Das heißt, Moslems wissen es nicht. Unsicherheit. Ich habe noch mal mich erinnert, damals hat mich jemand aus dem Iran gefragt und gesagt, Burkhard, wie ist das eigentlich nach dem Tod? Ich war ja noch gar kein Christ und hatte nur noch so verstümmelte, verschüttete Kenntnisse vom Christentum. Ich sage, ja, da gibt es ein Leben nach dem Tod, da gibt es ein Gericht für die, die geglaubt haben, nicht, und für die anderen leider dann die Hölle. Ich sage, wie ist denn das bei euch? Er sagte, ja, in der Nacht des Todes, da steht der Engel Jibril, also Gabriel, steht am Grab mit gezogenem Schwert und dann müssen wir aufstehen und müssen Rechenschaft abgeben. Dann habe ich gesagt, das hört sich aber sehr gruselig an. Und ich habe gesagt, also das ist so nicht im Christentum. Und dann sagt sie, ja, erzähl mir doch mal mehr davon. Da habe ich gesagt, tut mir leid, so viel weiß ich gar nicht mehr davon. Da musste jemand anders fragen. Musste zu einer Kirche gehen und dann musste da fragen. Lange her. Und ich habe noch mal nachgeschaut. Also es ist echt eine grausige Vorstellung. Da gibt es noch andere Vorstellungen bei den Moslems. Da geht man dann über so eine Brücke und je nachdem, da werden die Taten gewogen, die guten und die schlechten Taten. Und je nachdem, wie das Gewicht ist, stürzt man dann ab oder man kommt rüber. Oder zwei Engel, die noch nicht mal im Koran stehen, die sind schwarz mit blauen Augen. Wahrscheinlich sind das Anspielungen an Nordeuropäer. Ich weiß nicht, was sie sich da vorstellen. Aber warum erzähle ich das? Das ist ein guter Ansatzpunkt. Wenn wir mit Moslems sprechen, dass wir ihnen die Frage stellen, haben sie Heilsgewissheit? Wissen sie, wo sie nach dem Tode sein werden? Wir Christen wissen das. Wir wissen das. Und wir können ihnen das erklären, warum das so ist. Ein guter Ansatzpunkt, Heilsgewissheit. Unser Herr ist der gerechte Richter. Es gibt kein Entrinnen für die, die Grausamkeiten auf der Erde verüben, weil sie die Macht haben, Böses zu tun. Ich glaube, das steht in Amos irgendwo. Wenn wir das wissen und glauben, dann brauchen wir uns nicht unnötig über Missstände und Ungerechtigkeiten in der Welt mehr als geboten zu ereifern. Passiert uns sehr, sehr häufig. Ärgern uns über dies und das, haben Zorn im Bauch, Wut im Bauch, Kriegsverlauf, Kriegsausbruch, Hungersnot, Kindesmissbrauch, es gibt so viele Dinge, um sich zu ärgern, sich aufzuregen, auch im heiligen Zorn vielleicht. Aber ihr kennt die Stelle aus dem Judas-Evangelium, aus dem Judas, wo der Engel dann spricht, da ging es um den der Herr strafe dich. Wo noch nicht mal der Engel gesagt hat, ich werde dich und du wirst dies und jenes irgendjemanden bedrohen, sondern einfach sagt, der Herr strafe dich. Und das ist, glaube ich, das härteste Wort, was man überhaupt sagen kann. Wir sagen das ja nicht zu Menschen, sondern wir haben für jeden Hoffnung. Es gibt für jeden Hoffnung zur Umkehr, für jeden müssen wir uns immer wieder klar machen. Und jeder Mensch ist ein potenzieller Tischnachbar für uns in der Ewigkeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Ewigkeitsperspektive, was bedeutet das? Eine unglaubliche Erleichterung. Nicht du und ich und nicht die Gemeinde sind verantwortlich für den Verlauf der Geschichte. Der Herr ist der Herr der Geschichte. Wie es in dem schönen Lied heißt, befiehl du deine Wege, bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Er sitzt im Regimente und machet alles wohl. Wir brauchen uns nicht in die Händel der Welt verstricken zu lassen, wie es heißt, stellt euch nicht der Welt gleich und Jesus Christus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das wäre das beste Gegenmittel, das uns schützt gegen völlig unnötige Parteiungen, schmerzhafte Entzweiungen, auch im Leib Christi, über Corona-Fragen, über Politikangelegenheiten, Konfliktparteien und Dingen, die die Welt beschäftigen, aber uns ganz unnötig in Anspruch nehmen. Aber Sprüche 19, 21, die Pläne des Herrn kommen zustande. Das heißt, auch wenn es für uns, für den Leib Christi, schwierig aussieht, schlecht aussieht bei uns im Leben, in unseren Gemeinden, die Pläne des Herrn kommen zustande. Und die Pläne des Herrn kommen auch durch uns zustande, durch dich und mich. Uns hat er nämlich zu Mitarbeitern gemacht, uns hat er zu Botschaftern gemacht und seine Pläne kommen zustande. Deshalb fassen wir Mut. Ewigkeitsperspektive bedeutet zu lernen, die Dinge vom Ende oder vom Ziel her zu sehen. Wir können mit Gottes Hilfe auf der Grundlage des ewigen Wortes, auf Jesus Christus, in der Heiligen Schrift die Dinge von der Ewigkeit her sehen. Es gibt in der Welt, in dem Bereich, in dem ich arbeite, gibt es Technikfolgenabschätzungen. Da sitzen Fachleute zusammen und überlegen, hier gibt es ein neues Verfahren, einen neuen Produktionsweg, eine neue Maschine, eine neue Technologie. Welche Folgen wird diese Maschine, diese Technologie haben? Auswirkungen auf die Welt, die Arbeitswelt, die Produktion und so weiter, auf die Umwelt. Welche Auswirkungen wird das haben? Und das sind Experten, die da sitzen, absolute Experten, aber die stochern mehr oder weniger auch im Ungewissen. Wir sind da fein raus. Wir haben es deutlich einfacher. Die Gemeinde Jesu Christi stützt sich auf die Offenbarung des Schöpfers dieser Welt. Er hat seinen Plan mit der Welt, er hat sie erschaffen und er kommt mit seinem Plan zum Ziel. Wir wissen und glauben, dass der Tod nicht das Ende für uns ist, für alle, die an Jesus Christus glauben. Das Kreuz, das wir jetzt bald zu Ostern uns auch wieder vor Augen führen werden, ist nicht wie in der Welt das Zeichen von Tod, Ende, alles aus, sondern das Kreuz ist das Siegeszeichen Jesu Christi über den Tod. Das Siegeszeichen. Wir sehen sehr oft so in Karikaturen, in Zeichnungen, oh, so ein Kreuz, okay, Ende, alles aus, das war's. Und so nimmt die Öffentlichkeit das Kreuzsymbol oft wahr, so von Ende und Abschluss, nichts geht mehr. Und wir vergessen aber darüber, dass es das Siegeszeichen Jesu Christi ist, denn er hat den Tod besiegt. Deshalb betont der Apostel Paulus die zentrale Bedeutung des gekreuzigten Christus, 1. Korinther 2,2. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Darum brauchen Christen noch keine Angst vor dem Tod zu haben. 2. Timotheus 1,10, der dem Tode die Macht genommen hat. Das bedeutet nicht, dass das Sterben einfach wäre. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Viele Menschen haben weniger Angst vor dem Tod als vor dem Sterben. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus Christus zu jeder Zeit bei uns ist. Und vielleicht werden wir das, so wie viele Menschen das erlebt haben, dann besonders spüren, wie nah uns Christus ist. Weißt du, als unsere Mutter starb in der Johanniterklinik, ich habe dort die ganze Zeit gesessen, meine Geschwister kamen dann auch dazu, ich hatte mir Zeit genommen dafür und da habe ich gesehen, Psalm 23, was dieser Psalm, den ich gar nicht so gut auswendig beten konnte in dem Moment, war gar nicht richtig vorbereitet, aber meine Mutter hat ihn dann gebetet, unsere Mutter hat ihn gebetet und da, wo ich stockte, hat sie weiter gebetet und es war so viel Frieden in dem Zimmer, so viel Frieden in dem Raum und ich weiß das auch von anderen. Meine Schwester, die ist auch im Krankenhausdienst tätig und besucht dort Schwer- und Schwerstkranke und die sagt immer wieder das Wort Gottes, auch die Leute, die ihr Lebtag es versäumt haben, sich darum zu kümmern, sind ansprechbar für das Wort Gottes. Zum Beispiel auch diesen Vers aus der Offenbarung, der Herr wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Schmerz mehr sein, keine Krankheit mehr sein, kein Tod mehr sein. Das ist der Trost, den wir geben dürfen und auch empfangen dürfen. Die Dinge vom Ende her, vom Ziel her zu sehen, die Hochzeit des Bräutigams, Jesus Christus mit seiner Gemeinde, die er bis dahin vollendet hat, ohne Falten und ohne Runzeln, alles, was heute an Schwächen und Schwachheit, Verzagtheit in dir und mir ist, im Leib Christi zu sehen ist, wird abgetan sein. Wir werden ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott haben. Lob und Anbetung der Gemeinde mit den himmlischen Heerscharen. Ja, da fällt den Skeptikern der Welt ein, wenn man denen von der Ewigkeit erzählt, Ewigkeit und das dauert echt ewig. Ja, das dauert wirklich ewig. Dann kommen dann Skeptiker mit der Geschichte, ja, der Münchner im Himmel, ja, wie den ganzen Tag Hosianna, den ganzen Tag Halleluja und so. Ihr kennt diese Geschichte aus, weiß nicht, 60er Jahren. Und der war es dann überdrüssig und kam dann wieder auf die Erde. Nein, wo wird es nicht sein? Wir werden in der Ewigkeit für uns heute unvorstellbare Dinge sehen und hören, die keines Menschen Auge gesehen oder Ohr gehört hat. Wie es heißt in Jesaja 64,3, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und das werden wir sehen in der Ewigkeit. Wir können es uns nicht ausmalen. Aber wenn wir in die Natur hineinschauen, wenn wir in diese Welt hineinschauen, es ist gefallene Schöpfung, es ist gefallene Welt. Und wie schön ist sie immer noch. Wie herrlich ist sie immer noch. Wie wunderbar ist die Schöpfung Gottes, trotz aller Perversion, trotz aller Verkehrung, trotz aller Ausbeutung und Schindluderei. Wie wunderschön wird dann erst die Ewigkeit sein. Manchmal stelle ich mir das vor, da kommt unser himmlischer Vater und sagt, Kinder, heute werde ich euch mal was zeigen, was ihr noch nie gesehen habt. Und dann werden wir alle mit der Scharen der Erlösten, mit der ganzen gesamten Schar, mit der himmlischen Schar, werden wir staunen über das, was uns unser Vater dort vorstellt, präsentiert. Und es wird uns nicht langweilig werden. Und auch das Hosianna singen wird uns nicht langweilig werden. Es wird uns hier nicht langweilig und im Himmel, da wird es noch schöner sein. Ja, viele Dinge und Verheißungen sind uns vielleicht heute schwer vorstellbar für uns sehr begrenzte Menschen. Aber wenn es Gott ist, der diese Zusage macht, der dreimal Heilige, der die Wahrheit selbst ist, kein Fehl ist an ihm, wie sollte es nicht wahr sein, was er uns verheißt? Deshalb brauchen wir dringend diese Ewigkeitsperspektive. Wir bitten Gott, die Ewigkeit, die er uns ins Herz gelegt hat, jetzt schon zu unseren Lebzeiten in uns lebendig zu machen. In der Lesung haben wir von zwei weltlichen Fallstricken gehört, die immer so etwas verhindern. Heißt es in der alten Übersetzung, du hast eine neuere Übersetzung genommen, Ellen, sehr schön, da heißt es Fleischeslust, Augenlust. An Ines Salomon gescheitert. Fleischeslust ist nicht nur Sexualität, das war das Gute an der Übersetzung, sondern Faulheit, Gefräßigkeit, alles das, was wir säen oder was das Wort säen auf das Fleisch nennt. Es ist nicht leicht, ihnen zu entgehen. Also das ist eine Mahnung, glaube ich, das ist jetzt hier mehr für mich, was ich hier predige, vielleicht auch, hoffentlich auch für euch. Medienkonsum, Bilder, Augenlust. Also Wenn wir sehen in den sozialen Netzwerken, eine große Herausforderung für Eltern, für Kinder. Es sind Milliarden Fotos, Filme, Videos, TikToks auf Instagram, die die Leute hochladen, angucken, liken und sich endlos damit beschäftigen, diese Dinge herzustellen. Und ich habe eine Zahl gelesen, Gesamtmediennutzung in Deutschland. Wir haben eine unüberschaubare Medienangebote, die ja über rund um die Uhr verfügbar sind. In 60er Jahren, da war irgendwann abends um 9 Uhr, 10 Uhr war das Fernsehen aus, da gab es Testbild bis zum nächsten Tag. Heute weiß nicht, wie viele Kanäle rund um die Uhr, und wenn du nicht genug Fernsehen hast, dann kannst du Streamingdienste abonnieren, bis dir schwindelig wird. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit herkommen soll, um das zu sehen. Aber es gibt Menschen, die haben diese Zeit und nehmen sich diese Zeit. 2021, alle Mediennutzungen, 11 Stunden, 18 Minuten. Und in den Covid-, in den Pandemiezeiten ist es nicht weniger geworden. Wie viel Zeit, auch ich muss sagen, muss zugeben, ich habe viel zu viel ferngesehen. Und da brauche ich auch Heilung. Aber ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen. Medienkonsum ist ein riesiger Zeitfresser, wir wissen das. Und wir sollen auch gute Verwalter sein der Gaben, die wir bekommen haben. Wir haben auch die Zeit bekommen, und da dürfen wir nicht schludrig mit umgehen. Stattdessen sollten wir die Zeit auskaufen. Denn Epheser 5 sagte, es ist böse Zeit. Und es ist wirklich böse Zeit. Wir müssen nicht weit gucken, um zu sehen, wie böse die Welt ist. Die beste Investition unserer Zeit ist das Studium des Wortes Gottes. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das heißt, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive in uns pflegen wollen, wenn wir die nähren wollen, wenn wir die füttern wollen, tun wir gut daran, das ewige Wort zu lesen, damit wir wieder Verbindung kriegen. Das sage ich denen, die es nicht haben, den anderen, die wissen das, damit wir wieder Verbindung kriegen mit dem Ewigen. Ewigkeitsperspektive bedeutet, wir lernen immer mehr im Geist zu leben und immer weniger im Fleisch zu leben, zu denken und zu handeln. Möge der Herr Jesus uns das Wollen und das Vollbringen schenken, dass wir sagen können, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Korinther 4, 18. Was machen wir mit der Ewigkeitsperspektive? Weitergeben. Mit Gottes Hilfe, wir wollen Menschen teilhaben lassen an der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir wollen ihnen Auskunft geben von der Hoffnung, die in uns ist. Und wir wollen ihnen aus dem Wort Gottes Trost spenden und die Zuversicht auf den ewigen Jesus Christus in einer chaotischen Welt schenken. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute, auch in Ewigkeit, heißt es im Hebräerbrief. Und zum Schluss Offenbarung 4, 8. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Amen.